Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Dankeschön, dass ich jetzt verkabelt bin. Und dass ihr mich jetzt hören könnt. Ja, ich freue mich sehr, dass die Kinder so eine wunderbare Darstellung gemacht haben der Natur. Ihr wisst ja, dass Natur auch mein Lieblingsfach ist und dass ich es genieße, die Natur zu erleben. Und jetzt haben wir so schön das mit Liedern und mit verschiedenen Aspekten der Schöpfung gesehen. Das ist wunderbar und ich dachte auch, dass ich das bisschen weiterführen möchte, dieses Thema heute Morgen. Ich werde es unter dem Begriff Nature Code, Naturcode, also die Natur hat Codes, hat eine Sprache. Im Psalm 19 hören wir eine unhörbare Sprache. Und in Römer 1 sagt uns Paulus, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Wenn ich das richtig verstehe, wenn wir diesen Text richtig sehen, dann werden wir Gottes ewige Kraft und seine Göttlichkeit sehen in der Natur. Nicht Gott selbst, aber seine Göttlichkeit, die können wir sehen. Und das versuchen wir heute jetzt weiterzuführen. Und jetzt ist ja der Frühling sozusagen, wir sind jetzt im Übergang vom kalten Winter in den Frühling oder Sommer. Und jetzt sprießt alles auf. Jetzt können wir so viel sehen. Und ich glaube, das hängt auch mit unserer DNA als Adventisten zusammen. Gerade Ellen White hat so viel über Natur geschrieben. Ich möchte euch ein Zitat hier bringen, das in eine ganz ähnliche Richtung wie Paulus geht. Das Unsichtbare wird durch das Sichtbare veranschaulicht. In allem auf Erden, vom hochragenden Baum des Waldes bis zur Flechte, die einen Felsen überzieht, vom endlosen Ozean bis zur winzigen Muschel am Strand, können Sie gleichsam Gottes Bild und Inschrift erkennen. Gottes Inschrift? Gottes Stempel sozusagen? Oder ja, Unterschrift in der Natur? In all diesen Dingen, über die wir normalerweise gar nicht nachdenken, dass sie was mit Gott zu tun haben könnten. Ja, so sagt es die Bibel, dass die Gräser, die wir jetzt im Sonnenschein bewegen sehen, sie können uns was sagen. Oder wenn wir jetzt schon nah ranzoomen zu den Ameisen, die jetzt sich an die Sonnenseite des Ameisenhaufens stellen und wir sehen dieses lebendige Wimmeln sozusagen, ja, können wir Gottes Inschrift sehen. Oder wenn wir vor ein paar Wochen, als wir die Blüten, die Kirschblüten gesehen haben und die Bienen und Hummeln zu fliegen, wie sie sich laben an diesem Nektar und auch Pollen sammeln für uns, die ich gerade jetzt nehmen musste, weil ich ein bisschen erkältet war die Woche. Ja, wie wunderbar diese Inschriften Gottes zu sehen. Wenn wir das mit diesen Augen sehen, das kann ganz groß sein. Bis hin zu den Hühnern, die ich gerade in der Nähe gefilmt habe, die sich so gefreut haben, wenn ich in frisches Gras jetzt reingeworfen habe. Das soll alles was mit Gottes Kraft, mit seiner Göttlichkeit zu tun haben. Ja, aber sicher, die Bibel sagt ja. Und Ellen White geht noch einen Schritt weiter. Jetzt bin ich gespannt, was meine Kollegen, die Theologen, sagen werden und alle, die so theologisch streng sind. Aber interessant, was sie bei den Kindern sagt, Ellen White. Ermutigt die Kinder in der Natur, Beispiele zu finden, die biblische Lehren deutlich machen. Das heißt jetzt mit anderen Worten, die Kinder sollen hermeneutisch arbeiten mit der Natur und Bibel. Und die Bibel, in der Bibel das Gegenüber zu suchen, das sie in der Natur finden. Sollen jetzt Kinder in die Natur gehen und uns zeigen und lehren, was jetzt die Bibel sagt? Suchen in der Bibel, was sie in der Natur finden. Und jetzt schaut mal umgekehrt, und sie sollen aus der Natur und der Bibel Vergleiche heraussuchen, die Christus darstellen und auch jene, die er benutzte, um seine Wahrheiten zu verdeutlichen. Auf diese Weise lernen sie im Baum und in Ranke, in Lilie, in der Rose, in Sonne und Stern immer ihn zu sehen. Wow, was für ein hohes Interpretationslevel, das schon Kinder lernen sollten in der christlichen Gemeinde. Ja? Wie schön, dass Sie diese zwei Lehrbücher zusammenbringen sollten. Und ich glaube, wir sollten Sie darin unterstützen. Deswegen habe ich mich entschieden, heute auch in diesen Level zu gehen und versuchen, auch bildhaft, nicht nur die Kraft Gottes, sondern auch die Erklärungen und manche Zusammenhänge zu sehen. Und heute mit einem ganz besonderen Thema. Nicht alles werden wir heute interpretieren in diese Richtung, sondern ich versuche heute, die Mutter zu interpretieren. Ja, wir haben überall in der Natur auch Mütter, nicht nur menschliche Mütter. Auch hier in Bogenhofen können wir unsere Entenmutter sehen, wie die Kleinen ihr folgen und so weiter. Aber es gibt noch viel mehr. Heute möchte ich mich mehr auf die menschliche Mutter begrenzen. Vor 6 Tagen war ja Muttertag und über Vater habe ich schon mal gepredigt. Also jetzt muss ich mal über die Mutter predigen. Und das macht mir besonders viel Freude, weil die Bibel auch so viel herzugeben hat. Wir werden sehen. Aber wo beginnt alles? Wo beginnt denn überhaupt unser Leben? Es beginnt doch alles irgendwo in der Mutter, oder? Und heute ist das Thema die irdische und die himmlische Mutter. Jetzt erschrecken vielleicht manche, was wird denn das jetzt sein, die himmlische Mutter? Wartet ab. Ich glaube, wir werden was heute Interessantes sehen in der Bibel, falls ihr das noch nicht entdeckt habt, diese Texte. Schaut mal, wie David im Psalm 139 Gott preist, in Vers 14, und sagt, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Aber was sagt dann David? Dieses Werk ist im Mutterleib entstanden, und zwar von Gott selbst. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Das sagt David. Es passiert, dieses Wunder passiert wirklich in der Frau im Mutterleib drin. Und zwar, nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben in der Tiefen der Erde, irgendwo weit hier unten. Nicht nur damals im Paradies, wo Gott geschaffen hat, sondern hier tief in dieser Tal des Todesschattens wirkt Gott in unserer Mutter und stellt uns her. Auch wenn es keine perfekte Welt ist. Kein perfekter Körper in dieser Welt, aber er ist doch wunderbar. Ja, und wenn, solange alles funktioniert, ist wunderbar. Wenn es nicht funktioniert, dann merken wir, wie wunderbar es war, als es funktioniert. Seht ihr, und das ist ein großes Naturwunder, das in der Mutter passiert. Und ich möchte heute einige Einblicke, tatsächlich auch realistische, in diese geheimnisvolle Welt der Mutter geben. Und das muss ich jetzt sagen, das habe ich jetzt nicht gefilmt, dafür habe ich keine Geräte, bin kein Spezialist. Das haben natürlich andere Menschen gefilmt, die uns versuchen zu zeigen, was passiert da drin. Und heute können wir zum Teil sehen, ja. Und das werde ich auch zeigen. Also wir beginnen heute mit dem mikroskopischen Blick rein in den Mutterleib und werden dann im kosmischen Blick weitergehen zum Schluss. Ja? Was passiert? Lass uns anfangen mit einem kleinen Video. Und keine Angst, ihr Biologie habt in der Schule, das wird anders heute sein. Ja? Wir schauen uns was an aus der Biologie und versuchen es dann zu übertragen.
Dieses heranwachsende Ei hat eine weite Reise vor sich. Es wird als erstes in den Eileiter gelangen, dann den langen Weg in ihm entlang wandern und endlich die Gebärmutter erreichen. Kurz bevor das heranwachsende Ei aus dem Eierstock entlassen wird, macht sich der Eileiter bereit, es aufzunehmen. Mit vorsichtigen Bewegungen lokalisiert der Eileiter die Eizelle. Der Eileiter findet die heranwachsende Eizelle und zieht sie in sich hinein. So beginnt die Reise der Eizelle. Das Ei muss den ganzen Weg durch den Eileiter zurücklegen. Es besitzt jedoch keine Organellen, die ihm dazu dienen könnten. Keine Flossen oder Füße zum Beispiel. Aus diesem Grund ist ein spezielles System für die Reise des Eis geschaffen worden. Millionen Zellen an der Innenwand des Eileiters sorgen dafür, dass das Ei die Gebärmutter erreicht. Diese Zellen besitzen an ihrer Oberfläche Flimmerhärchen, mit denen sie die Eizelle weiterreichen. Halten wir einen Moment inne. Diese winzigen Haare sind Teil eines hochintelligenten Plans. Sie sind genau dort angebracht, wo sie benötigt werden, und genau in der Form, wie sie benötigt werden. In ihrem Zusammenwirken führen sie wellenförmige Bewegungen aus, alle in dieselbe Richtung. Würde ein Teil dieser Zellen ihre Funktion nicht ausführen oder in verschiedene Richtungen arbeiten, könnte das Ei sein Ziel nicht erreichen und die Geburt könnte nicht stattfinden.
Stellt euch vor, was für ein Wunder Gott jeden Monat im Körper der Frau macht, dass das kleine Eichen, das keine Hände hat, keine Möglichkeiten, wird versorgt und transportiert von diesen kleinen Härchen. Ist das nicht genial, diese geheimnisvolle Reise, wie sie beginnt? Und dann sagen uns die Wissenschaftler, dann kommt es irgendwann zum nächsten Schritt, zur großen Vereinigung zwischen männlichen Anteil.
Einem Spermium vereinigt hat. Die genetischen Daten des Spermiums und der Eizelle existieren nebeneinander. Doch gleich wird eines der größten Wunder der Welt passieren. Zwei verschiedene Sätze genetischer Informationen werden sich vermischen und ein neuer Mensch wird entstehen. Und hier ist die Vereinigung erfolgt.
Ist das nicht faszinierend? Dass Gott es so geschaffen hat, dass dann der männliche Anteil im männlichen Samen sich vermischt und sie werden eine neue Einheit. Nächster Schritt. Und dann ist spannend, was dann passiert.
Kurz nach der Befruchtung beginnt die Zelle mit einer weiteren überraschenden Aktion. Sie teilt sich und es entstehen zwei neue Zellen. Diese teilen sich wieder und nun sind es vier Zellen. Die Konstruktion eines neuen Menschen hat begonnen. Das Heranwachsen im Mutterleib geht unaufhörlich voran. Einige der sich verändernden Zellen fangen plötzlich an, sich auszudehnen und wieder zusammenzuziehen. Hunderttausende dieser Zellen kommen zusammen und bilden schließlich das Herz. Dieses Herz wird ein Leben lang weiterschlagen. Gleich werden wir ein anderes Wunder sehen. Diese Zellen hier, die unabhängig voneinander angeordnet sind, sind die Zellen von Blutgefäßen, von Adern. Sie kommen plötzlich zusammen und verbinden sich miteinander. Und die Zellen formen die Blutgefäße. Schauen wir uns dieses großartige Bild noch einmal an.
Das heißt, die Zellen, das männliche und weibliche vereinigt sich, aber es bleibt nicht gleich. Sie beginnen sich sofort zu differenzieren, verschiedene Formen anzunehmen, verschiedene Funktionen. Das ist, was die Bibel sagt, Gott, der Herr, wirkt, gestaltet, im Mutterleib, webt. Das Wort, was für feinste ägyptische Seide genommen wurde. Und dann kommt es zu überraschenden Opfern, die gebracht werden.
Die Entwicklung im Mutterleib geht weiter. In der fünften Woche werden die Arme und Beine des Embryos sichtbar. Diese Beule wird später ein Arm werden. Einige Zellen werden dann die Hände formen.
Die Arme, die Hände.
Manche dieser Zellen werden bald etwas sehr Überraschendes tun. Tausende werden Selbstmord begehen. Warum bringen sich diese Zellen um? Die absterbenden Zellen haben eine wichtige Funktion. Die Körper der Zellen, die genau einer bestimmten Linie folgend absterben, werden für die Bildung der Finger benötigt. Die verbleibenden Zellen fressen die toten Zellen auf. Und dort, wo sich ihre Körper befunden haben, tauchen Leerräume auf. Diese Leerräume sind die Lücken zwischen den Fingern. Doch warum bringen die Zellen dieses Opfer? Wie kommt es, dass eine Zelle sich töten kann und infolgedessen das Baby Finger bekommt? Wie kann die Zelle wissen, dass ihr Tod einem solchen Zweck dient?
Es gibt keine Finger ohne dieses Opfer. Interessant, was da passiert, was wir heute wissen können. Und dann natürlich die Plazenta. Ich nenne es mal die Überlebensstation.
Würde ein Mensch den heranwachsenden Embryo versorgen müssen und nicht die Plazenta, würde der Embryo nur wenige Minuten überleben. Die Menschen besitzen weder die Kenntnisse noch die Technologie, die sich verändernden Bedürfnisse eines Embryos zu befriedigen. Nur die Plazenta verfügt über ausreichend entwickelte Fähigkeiten, diese Funktion auszuführen.
Da seht ihr sie jetzt etwas genauer, wo sie sich befindet. So nach oben, zum Kopf, zum Inneren der Frau ist die Plazenta. Und sie ist dafür wichtig, dass der Stoffwechsel, die Nahrungsaufnahme, Sauerstoff, Abfallentsorgung, Hormonproduktion, auch Schutzsystem, Schutz vor Viren, Bakterien, allen möglichen gefährlichen Dingen fürs Baby, erfüllt ihre Funktion. Und natürlich dürfen wir die Nabelschnur nicht vergessen. Die habe ich mal gesehen. Die durfte ich wirklich durchschneiden. Ja, weil durch die Nabelschnur ist das Baby mit der Plazenta verbunden, mit diesem wunderbaren System, wo wir bis heute sagen, in dem Alter könnte es vielleicht ein paar Minuten überleben. Wir könnten es nicht am Leben halten. Wir haben nicht so eine Technik, um so ein kleines paar Wochen altes Embryo zum Überleben zu bringen. Und siebtens und letztens natürlich, was hat der liebe Gott in diesem Mutterleib gemacht, der das alles umhüllt? Was für eine Idee, eine Flüssigkeit, die richtige Temperatur hat und Inhaltsstoffe und so weiter, das Baby einzubetten, obwohl es die Mutter vorher nie sieht, außer durch unsere heutigen Möglichkeiten können wir ein bisschen was sehen. Es ist verborgen, wächst auf in Sicherheit und Geborgenheit, um eines Tages auf die Welt zu kommen. Es ist ja schön in der Welt, aber sieht sie nicht. Es ist in seiner kleinen Welt des Mutterleibes. Der Mutterleib ist eine geheimnisvolle Macht am Wirken, die immer wieder, wie wir gesehen haben, vereint, aufteilt und sogar opfert. Was für Bilder. Bevor wir das vertiefen, möchten wir noch jetzt ein bisschen anders anschauen. Diese Macht, diese göttliche Macht, unser Gott hat auch die Frauen ganz anders gemacht. Nicht nur in ihren Organen, sondern auch in ihrer Psyche und im sonstigen Körper. Ja, unsere Frage ist ja heute, wer ist denn wie Mutter? Wer ist wie eine Frau? Schaut mal, es haben verschiedene Forscher, in dem Fall englische Forscherinnen herausgefunden, dass Frauen haben zum Beispiel 19,5 Milliarden in der Großhirnrinde Zellen statt 23 Milliarden bei Männern. Sie haben ein bisschen weniger. Obwohl man fragt sich, was machen die Männer mit diesen überschüssigen Zellen? Weil eigentlich wissen wir, ein Franzose wurde gefunden, der hat nur ein Zehntel des Gehirns und lebt nahezu normal. Vor ein paar Jahren wurde das gefunden. Also mit 10% könnten wir ziemlich normal leben hier in dieser Welt. Das ist kein Problem. Aber die Frauen haben stärkere Verbindungen im Corpus callosum, in diesen Balken zwischen beiden Gehirnhälften. Da sind sie um die 40% stärker verbunden. Sie können beide Gehirnhälften gleichzeitiger nutzen. Und jetzt kommen die englischen Forscher. Die haben herausgefunden, also Psychologen, dass schon 2 bis 3 Tage alte weibliche Babys halten fest doppelt so lange den Augenkontakt wie mit erwachsenen Jungen. Ja, also schon da sind die Mädchen anders, ja, statistisch gesehen. Natürlich gibt es Persönlichkeitsunterschiede, durchaus kann manchmal umgekehrt sein, aber statistisch gesehen ist Frau anders als Mann. Das wissen wir heute aus der Wissenschaft. Mit 4 Monaten können die meisten kleinen Mädchen fremde Gesichter und Fotos unterscheiden. Die Jungen brauchen ein bisschen länger. Mädchen im Vorschulalter zum Beispiel verabschieden sich an der Kindergartentür, haben manche Psychologen gefilmt und beobachtet und ausgewertet, im Durchschnitt 92,5 Sekunden von ihrer Mutter. Und die Jungen erledigen das in etwa 32 Sekunden. Merkt ihr, das ist das Dreifache. Das ist programmiert so, ja. Auch von der Psyche. Für diese Aufgaben, die auf die Mutter wartet, sind sie anders gemacht. Ja. Frauen führen 3-mal mehr private Telefongespräche als Männer oder Handy oder Heute könnte man auch sagen, im Social Media, im Schnitt dauert ein Telefonat 20 Minuten, bei Männern nur 6 Minuten. Seht, das ist dreifache ungefähr, ja? Viel mehr, sie sind viel mehr auf Beziehung, auf Kontakt, auf Sprechen. Und das sieht man auch bei Problemen, möchten Frauen drüber reden. Die meisten Frauen zumindest, je nach Persönlichkeitsstruktur, im Gegensatz zu Männern, die sich lieber so in die Höhle zurückziehen und das erstmal so ein bisschen alleine erledigen. Auch da sehen wir diese großen Unterschiede. Und das ist auch wichtig zu sehen in einer Zeit, die viel gegendert wird. Wir müssen aber dennoch sehen, es gibt Schwerpunkte, die Gott geschaffen hat. Versuchen wir jetzt dieses Prinzip auf die Frau, auf die Mutter anzuwenden, was wir vorher gelesen haben, was Schwester White sagt, wir sollen die Natur und die Bibel vergleichen und umgekehrt. Versuchen wir das jetzt zu tun mit den Beispielen, die wir genannt haben. Was können wir sagen? Wenn die Mutter als Gleichnis für etwas Himmlisches sein sollte, kann das sein? Könnte das sein? Das ist meine Frage. Wer ist wie Mutter? Erinnert euch an den bekannten Text, den wir in Johannes 3 finden, als Nikodemus, der Gelehrte, zu Jesus kommt. Und Jesus sagt ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ja, Nikodemus wollte mit Wissen kommen und Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem, und das Wort Anothen heißt von oben, in der Elberfelder könnt ihr es unten lesen, aber nicht von Neuem, das haben wir in 1. Petrus, von oben gezeugt oder geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und jetzt schaut mal die Schlussfolgerung, Nikodemus. Der hat das verstanden. Nur er sagt jetzt, wie soll der Mensch, wenn er geboren ist, wenn er alt ist, kann er noch ein zweites Mal in den Mutterleib gehen? Der hat schon verstanden, was Jesus da spricht. Jesus hat dann nicht gesagt, nein, das geht nicht, nur nicht. Jetzt geht es ihm in der anderen Dimension mit Wasser und Geist. Ja? Aber es geht um von oben gezeugt oder geboren werden. Versuchen wir uns jetzt mal vergleichen, was wir gesehen haben, was Gott in die Frau reingeschaffen hat, diese geheimnisvolle Reise. Haben wir da, können wir in der Bibel finden, dass es Reisen gab, wo Gott wie ein Eichen ein Volk genommen hat und geführt hat auf eine Reise irgendwo hin? Haben wir nicht in der ganzen Bibel diese Bilder? Beginnt es nicht schon bei Abraham, wo er sein Volk aussondert und ihn auf die Reise schickt? Haben wir es nicht in Mose? In 2. Mose 15, du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils, sein Volk, das jetzt befreit war, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Interessante theologische Sichtweisen, wenn wir das zusammenbringen würden. Schaut mal, wie Gott weitergeht. Und ich werde euch aus den Nationen holen, euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Das war erstmal horizontal für das Volk Gottes, das kanaanische Land. Aber es wird theologisch nachher anders orientiert. Es wird vertikal orientiert. Das sehen wir dann spätestens im Hebräer, versteht das jeder, wenn Paulus sagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes. Wir sind schon gekommen. Ja, vorher macht er ein ganzes Kapitel 11 zu sagen, wir sind dort durch den Glauben. Wir gehören dieser Stadt. Unsere Namen sind dort aufgeschrieben. Wir sind schon dort. Wir sind nicht von dieser Welt. Und diese vielen, vielen Texte. Die große Vereinigung, gibt es solche Bilder in der Bibel? Theologische? Ja, aber sicher. Wo das Eichen, das potenzielle Leben zusammenkommt mit dem Samen. Gibt es solche Bilder? Es ist interessant, was Paulus in Galater 3 macht. Er sagt, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt. Und da waren viele Verheißungen von seinen Nachkommen, Plural, von einem Volk, das für die Welt ein Segen sein wird. Aber dann einmal sagt er, und von seinen Nachkommen, nicht wie bei den vielen, sondern wie bei einem. Und deinem Nachkommen, das griechische Wort ist spermati, und der ist Christus. Und das sagt er einmal in Kapitel 22 nach der Opferung von Isaak, der ein Bild auf Christus war, der geopfert wird, sagt er, in deinem Samen, Spermati, werden ja, die vielen ja, gesegnet. Interessant, wir haben dieses globale Bild in der Bibel. Und wir haben viele weitere Bilder wie in Johannes 15, wo Jesus immer wieder sagt, bleibt in mir, bleibt in dieser Vereinigung. Die Gemeinde und Christus müssen zusammenbleiben, zusammenbleiben. Drittens, Aufgabenteilung. Ja, wir haben im Neuen Testament immer wieder diese Einheit. Er mit dem Vater, wir mit Christus und damit durch den Vater. Und dann, was soll dann passieren? Aufteilung. Der Leib hat verschiedene Glieder. Jetzt wird genau das Bild des Leibes genommen und gesagt, die einen sind Auge, die anderen Hand, die anderen, ja. Und die weniger Ehrbaren hat Gott besondere Ehre gegeben. Und jetzt kommen die Dienste. Die Ausdifferenzierung der Gemeinde Gottes, des Volkes Gottes. Die Gemeinde als Leib, Aufgabenteilung, ein großes Bild. Ich glaube, über überraschende Opfer brauchen wir gar nicht viel sagen, da hören wir ja immer die Predigten. Wie Gott von Anfang an sich entscheidet, Opfer zu bringen. Wie Gott sich entscheidet, uns nachzugehen, uns zu suchen, uns zu heilen, zu sich zu führen. Wie Gott sich entscheidet, uns Propheten zu schicken. Wie Gott sich entscheidet, Mensch zu werden, zu uns zu kommen, zu leben, Opfer bringt, verlässt seine Herrlichkeit, bis er das große Opfer an Golgatha gebracht hat und weitere Opfer, die Jahrtausende laufen, um diesen Prozess zum Ende zu bringen und uns zu heilen. Hat Gott im Himmel etwas aufgebaut für uns, um uns am Leben zu erhalten, die wir tot waren? Um uns zu ernähren, um uns zu versorgen, um uns zu schützen, um uns zu reinigen von etwas, was uns bedroht? Hat Gott ein System aufgebaut im Himmel? Aber sicher, wenigstens wir Adventisten sollten das wissen. Wir sind doch da prädestiniert und haben sogar die Jahreszahlen und alles berechnet, dass da im Himmel wirklich auch dass nicht alles an Golgatha passiert ist, sondern dass im Himmel weitergeführt wird mit diesem Blut des Lammes, Ziegenbock, all das, was wir haben. Natürlich haben wir da Bilder, wo wir sehen, dass im Himmel etwas passiert für uns. Ja, und seht ihr, wie die Plazenta platziert ist zwischen Mama oben und dem Baby. Ja, gibt es da etwas? Ja, natürlich. Gibt es die Nabelschnur? Ich glaube, sogar dieses Bild existiert. Es gibt zwei interessante Texte. Der eine ist in Hesekiel 38. Wisst ihr, dass Jerusalem als der Nabel der Welt genannt wurde? Das kann man so nicht so leicht sehen. In der Elberfelder manchmal unten, aber das kann man nicht, weil es steht immer in der Bibel, der Mittelpunkt, das Volk, das in der Mitte der Welt wohnt. Aber es ist das Wort Nabelschnur. Ja, wohin geht denn diese Nabelschnur? Vielleicht hilft uns Salomo, als er den Tempel gebaut hat und sagt, wenn wir hier hinkommen zum Tempel, den wir für dich gebaut haben, eigentlich wohnst du aber gar nicht hier, sondern du wohnst oben. Und wenn wir aus ganzem Herzen zu dir kommen, dann wird dein Herz da sein. Gott sagt, mein Herz wird da sein. Es ist eine Verbindung. Du oben hörst es. Es ist eine Verbindung, die hergestellt wurde. Mutterleib. Können wir das in der Bibel finden? Etwas, was in die Richtung Mutterleib geht, wo dieses ganze neue Leben drin passiert? Es ist sehr interessant, dass die Bibel den Begriff Rechem, Mutterleib, ist gleichsam auch der Begriff Erbarmen im Alten Testament. Wow, was für ein Bild. Liebe Geschwister, stellt euch vor, dieses Embryo oder Fötus hätte nicht diesen warmen und schützenden Mutterleib mit Plazenta und all den Mechanismen, die Gott eingebaut hat, diese Intensivstation. Wir wären verloren. Das ist eine Gnade, ein Erbarmen Gottes, nicht nur im Mutterleib in dieser Welt, wo alles mit Schmerzen passiert, auch im übertragenen Sinne unseres neuen Lebens, im geistlichen Sinne, wie wir neu gemacht werden für die neue Erde, was Gott für uns getan hat. Das ist Mutterleib im übertragenen Sinne, schon allein vom Wort. Schaut mal einige Texte zu diesem Wort. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten und werden weder Wüstenglut noch Sonne wird sie treffen, denn ihr Erbarmer, das ist das Wort Mutterleib, ihr Erbarmer, so beschreibt sich Gott, wird sie leiten und wird sie zu Wasserquellen führen. Jubelt ihr Himmel und jauchzt, du Erde. Die Berge, brecht in Jubel aus, denn der Herr hat sein Volk getröstet und über seine Elenden erbarmt. Das gleiche Wort, was ein Jude wusste, das auch bedeutet Mutterleib. Er erbarmt sich über sie. Merkt ihr, wie viel Gott wie viele Bilder aus diesem Leben, wunderschöne Bilder Gott auf die Erlösung projiziert und versucht uns zu zeigen, dass da noch was viel Größeres passiert in einer kosmischen Dimension. Wie einen, den seine Mutter tröstet, jetzt das Psychologische. So will ich euch trösten, sagt Gott, so wie eine Mutter, nicht wie ein Vater, wie eine Mutter. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Jetzt kommt eine Stadt rein. Merkt, es hat was auch mit Jerusalem zu tun, nicht mit diesen irdischen. Da ist alles andere als Frieden, ja. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden, eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras. Und einer der schönsten Texte im Alten Testament, der dieses Wort hat, ist in Jesaja 49. Wahrscheinlich kennen den viele hier. Zion sagt, also das Volk Gottes wird jetzt hier auch Zion genannt, das zum oberen Zion gehört. Verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. So kann es uns manchmal gehen, ja? Wenn wir Krisen haben im Leben. Schaut mal, auf welches Wort, auf welches Konzept Gott zurückgreift. Im Vergleich. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt, das ist das Wort, über den Sohn ihres Leibes, merkt ihr, Mutterleib, erbarmt, das gleiche Wort, über den Sohn ihres Leibes. Gott bringt genau dieses Bild. Sollten selbst diese vergessen, ich werde euch niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handfläche habe ich euch eingezeichnet. Was für eine Prophezeiung. Wie ernst nimmt Gott seinen mütterlichen Dienst? Der mit der Mutter zu vergleichen ist. Er sagt, ich habe ihn bezahlt. Ich werde, da war es eine Prophezeiung. Meine beiden Handflächen, eine messianische Prophezeiung. Ja, jetzt kommt die provokative Frage, die wir noch kurz aushalten müssen. Ja, gibt es wirklich eine himmlische Mutter? Sowas hier zu predigen im katholischen Österreich, ne? Gibt es eine himmlische Mutter? Ich habe auch noch keine Predigt von Adventisten gehört über eine himmlische Mutter. Aber ich glaube, wir sollten sie predigen als Adventisten. Schaut mal, was Paulus jetzt in Galater 4 sagt. Das Jerusalem droben aber ist frei. Das ist unsere Mutter. Also ich bin nicht schuld, ich habe Galater nicht geschrieben. Es steht drin. Aber versteht ihr, warum es drin steht? Weil Gott viele, viele Bilder gegeben hat aus dieser Welt, mit denen er versucht, seine liebevolle, mütterliche Art zu zeigen in der Erlösung. So ist Gott. Und es gibt dann noch viel mehr, aber wir können nicht jetzt alles predigen. Es gibt sogar die Wehen, die irgendwann kommen. Und dann die Geburt, wo wir sehen werden von Angesicht zu Angesicht. Also da ist noch viel mehr drin an Bildern, die schon Kinder lernen sollten, zu übertragen, in Zusammenhang zu bringen. Aber einen Text möchte ich zum Abschluss noch lesen. Einen der letzten Texte aus dem Jesaja, das sehr, sehr messianisch, sehr viele messianische Prophezeiungen hat. Und da möchte ich euch lesen, in Jesaja 66, dass ihr seht, was für eine Prophezeiung Gott dem Jesaja schon gegeben hat am Ende seines Buches. Jesaja 66, 8 bis 13. Und da wird jetzt gestaunt, wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen? Ja, schon wenn ich diese Zusammenhänge hier mache, ich kann es ja kaum selbst glauben, wie Gott das zusammenbringt. Ja, und vielleicht ist es für viele auch neu, überhaupt so solche Vergleiche zu ziehen. Ja, wer hat sowas je gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Wo gibt's denn sowas? Normal wird nur Kind nach Kind geboren, ja? Aber jetzt schaut mal, wie Gott das in eine andere Ebene. Denn Zion bekam wen? Und wir sprechen vom himmlischen Zion, ja? Zion bekam wen? Und gebar auch schon seine Söhne. Da kommt dann die Geburt in Zion. Sollte ich zum Durchbruch bringen und dann nicht gebären lassen, spricht der Herr? Aber sollte ich gebären lassen und dabei den Schoß verschließen, spricht dein Gott? Jetzt bringt er wieder Bilder aus unserem Leben, was absurd wäre, ja? Freut euch mit Jerusalem, hier haben wir es wieder, und jubelt über sie, alle, die ihr sie liebt. Jauchzt mit ihr in Freude, alle, die ihr über sie getrauert habt. Ja? Damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihre Tröstung. Und merkt ihr, hier ist die Geburt passiert, dann saugt das Bild, das Kind und wird getröstet. eines Tages werden wir auch oben sein und sehen von Angesicht zu Angesicht. Schaut mal, wie der Text geht. Wir werden getröstet. Schlürft und labt euch an der Fülle der Herrlichkeit. Jetzt sind wir noch nicht in Herrlichkeit. Nur innerlich, durch den Heiligen Geist. Aber eines Tages werden wir in Herrlichkeit und Kraft sein. Denn so spricht der Herr, siehe, ich wende ihr Frieden zu wie den Strom. Und hier geht es um Jerusalem, um sein Volk, das dort hingekommen ist durch den Glauben. Und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überfluteten Bach. Und ihr werdet saugen, auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien geliebkost werden. Nicht nur im Mutterleib, jetzt kommt die Berührung, jetzt wird es passieren. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Wie? An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Und ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen. Und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras. Liebe Geschwister, Gott hat diese Texte, diese Bilder gegeben, nicht um uns zu irritieren, sondern um uns durch etwas Bekanntes in dieser Welt zu motivieren, um uns zur Freude zu bringen. Durch das Bild der Mutter, und zwar der himmlischen Mutter. Gott segne uns, dass wir uns lieben lassen durch diese Bilder, die uns Gott heute gibt. Dass wir sie nicht wegtun und vergessen und einfach überlesen, sondern dass wir diese Freudenimpulse aufnehmen, sie versuchen zu verstehen mit den neutestamentlichen Bildern und uns freuen und dankbar sind diesen Gott, der uns liebt wie eine Mutter und der alles geschaffen hat. Mutterleib und alles andere, damit er uns rettet und liebt. Und zu Ende führt oder zum Anfang, wenn wir ihn sehen werden, wenn wir wie ein Kind in die Arme genommen werden und getröstet werden. Gott segne uns in dieser Freude. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.